Meine erste Frage mal ja ganz allgemein, Geschlecht im Sinne von Gender, was bedeutet das für Sie? Wie würden Sie das für sich definieren? Was ist das Geschlecht?
Für mich, naja, ich glaube, das ist keine wirklich individuelle Entscheidung, was das ist. Wenn wir von Gender sprechen, ist es das zugewiesene Geschlecht. Wenn wir das Wort Geschlecht benutzen, dann hört man im Deutschen schon einfach auch die Biologie mit. Das finde ich ganz interessant, wissen Sie jetzt so als Schriftstellerin. Ich denke ja über Worte einfach auch als Worte nach und was sie mittransportieren. Und Geschlecht, da sieht man automatisch auch schon den Penis mit. Und bei Gender denkt man eher an Gender Trouble von Judith Butler. Und da sind wirklich sehr unterschiedliche Geschichten und beides klingt in meinem Kopf mit. Für mich ist Geschlecht immer das zugewiesene Geschlecht und Gender das, was ich daraus mache, beziehungsweise die Schlüsse, die ich daraus ziehe, dass mir ein Geschlecht zugewiesen wurde. Und meine Selbstfindung da drin. Ich finde es total spannend, dass es Leute gibt, die sich auch auf den Hormonspiegel beziehen. Also das ist ja durchaus in der Wissenschaft so, dass deswegen sind bestimmte Dinge ja dann auch messbar, ne? Und auf der Grundlage von diesen Messungen werden Operationen vorgenommen oder nicht, oder kann man Therapien beantragen oder nicht. Also das heißt, wir reden schon von wissenschaftlichen Fakten, die man in Zahlen dann sehen kann. Und ich finde das deswegen total interessant, weil dann in dem Zusammenhang, finde ich, müssen wir auch über Alter sprechen, weil Hormonspiegel und der Hormonhaushalt ändert sich mit dem Alter. Und das habe ich in einer Kolumne von Mascha Gessen gelesen, einer weiteren non-binären Person und einem großen Vorbild von mir, jetzt journalistisch nicht wegen des Geschlechts, sondern weil Mascha Gessen so tolle Sachen schreibt. Mascha hat in einem Artikel im New Yorker darüber geschrieben, dass, naja, also wenn wir von den Wechseljahren sprechen, dann verändert sich auch da wieder das Geschlecht. Und da bin ich gerade im Nachdenken. Ich finde es ja total interessant, darüber nachzudenken, dass wir mehrmals in unserem Leben Transitionen durchlaufen, und zwar alle, weil wir eben voranschreiten mit der Zeit. Und manche haben das Privileg, sich gar nicht damit beschäftigen zu müssen, weil es sie auch nicht interessiert, weil es für sie keine Dissonanz gibt mit dem empfundenen Geschlecht und mit dem empfundenen Sein. Und für manche ist es ein permanenter Struggle.
Und jetzt so im Abgleich mit Geschlecht und Gender, der Begriff non-binär, wie würden Sie den jetzt dann für sich definieren?
Non-binär heißt, ich glaube nicht daran, dass es nur zwei Optionen gibt von Geschlecht. Also, ne, nicht zwei. ich meine, ehrlich gesagt, ich finde es auch deswegen wichtig zu betonen, dass das nicht einfach nur meine Meinung ist, weil mittlerweile ist das dritte Geschlecht ja auch wirklich bei uns also im Denken und im Recht verankert in Deutschland und übrigens relativ spät. Andere Länder sind da, glaube ich, schon vorgeprescht und wir hatten das dritte Geschlecht ja auch im 18. Jahrhundert schon im deutschsprachigen Raum. Also das ist alles nicht neu. Sie finden auch die sogenannten Androgynen, die beschrieben werden als nicht Mann und nicht Frau in der Bibel. Also wir wissen seit die Aufzeichnung der Menschheitsgeschichte, dass es mehr als zwei Geschlechter gibt. Und dann kann man sich fragen, warum reden wir denn oder haben wir bis vor kurzem nur von zwei geredet? Und das ist eine bestehende Ordnung, eine bestimmte Machtstruktur, die notwendig war. Und auch das ist schon so bis zum Get-No analysiert, glaube ich. Und ich möchte diese Dehierarchisierung. Das ist, glaube ich, die politische Ebene. Die persönliche Ebene ist, dass ich schon immer wusste, dass ich weder das eine noch das andere bin. Und es hat mir sehr geholfen, dass andere Leute dazu kluge Sachen geschrieben haben.
Sie haben gerade schon ein paar Stichworte genannt, nämlich in der Kulturgeschichte gab es das schon immer. Bibel wurde genannt. Gibt es noch andere Beispiele? Also es ist ja wahrscheinlich auch so ein roter Faden durch die Geschichte und mindestens Kulturgeschichte. Ich meine, da sehen wir es ja auch ganz klar. Also ich glaube, Shakespeare hat sich dessen ja auch sehr gerne bedient.
Ja, sicher. Ich meine, Shakespeare ist ja, mein Werk basiert so ein bisschen auf der Analyse von Shakespeares Tragödien, Komödien, eher sogar Komödien, glaube ich, weil da das Wechselspiel irgendwie nochmal so mehr ausgestellt wurde, das Geschlechterwechselspiel. Ja, ich meine, wir haben Ovid als unseren Blockbuster der Metamorphosen. Shakespeare ist enorm wichtig. Wir haben Dichterin wie Sappho, dessen Werk zerstört worden ist, willentlich mutmaßlich zerstört worden ist. Sie wurde als Mannsweib beschrieben, da kann man sich denken, was alles damit gemeint ist. Auf jeden Fall eine Lesbe. Und ich finde es total interessant, immer wieder darauf gestoßen zu werden, dass das Zeugnis von uns schon immer existiert hat und willentlich zerstört worden ist zugunsten einer Hierarchie. Wir wurden quasi geopfert einer bestimmten Weltordnung. Das ist in unserem globalen Norden so. Ich kann mir vorstellen, dass es in anderen Ecken der Welt auch ein bisschen anders ist. Also es gibt ja durchaus Kulturen, die einfach automatisch von mehr Geschlechtern ausgehen. Da kenne ich mich aber nicht aus. Ich kann nur davon ausgehen, wie ich sozialisiert worden bin. Und da wurde mir nicht erzählt, dass Shakespeare ein queerer Autor war, aber das war ja mit Sicherheit.
Sie haben eben gesagt, für Sie war das schon immer klar. Würden Sie sagen, es gibt da auch sowas wie eine innere Wahrheit sozusagen, dass man das von klein an spürt, also wie es bei Transmenschen ja auch sehr, sehr häufig beschrieben wird? Also gilt es auch für das Non-Binäre?
Ja, ich meine, das Non-Binäre ist ja ein Teil des Transgender-Spektrums, ne? Also wenn wir davon ausgehen, dass Geschlecht ein Spektrum ist, dann ist das Non-Binäre nicht weit vom Transsein. Ich finde es aber es fällt mir schwer, von einer inneren Wahrheit zu sprechen, weil ich da nicht in die Anthroposophen-Ecke kommen möchte. Wissen Sie, was ich meine? Ich finde, es gibt Dinge, die weiß nur ich über mich, aber die stehen nicht von Anfang an fest und für immer. Ich finde, das ist eine gemeine Forderung, die meistens auch nur an Minderheiten gestellt wird. Und dann so wie, aha, okay, dann bist du halt das und jetzt bitte Klappe halten für immer und ewig. Ich habe dich jetzt abgespeichert. Eigentlich muss allen Menschen möglich gemacht werden, permanent zu erkunden, was gerade stimmt und was nicht. Und die Möglichkeiten müssen daran angepasst werden, solange das niemandem anderen schadet, solange das der Umgebung nicht schadet. Also es gibt ja diese zwei, sagen wir, vielleicht nicht extrem, aber schon zwei gegensätzliche Haltungen. Die einen sagen, I was born this way, baby. Und die anderen sagen, ich weiß noch nicht so richtig, wohin die Reise geht, aber das, was ich bin, das ist meine Entscheidung. Ich gehöre, glaube ich, eher zu der zweiten Fraktion. Ich kann mir aber ziemlich genau vorstellen, was die Leute meinen, wenn sie sagen, ich bin so geboren, ich war schon immer so und ich will nicht, dass daran gerüttelt wird. Ich kann das genauso akzeptieren, wie ich weiß, dass für mich meine Haltung stimmt. Auch da würde ich für ein Spektrum der Meinung plädieren.
Denken Sie, dass es für diese Identitätsfindung braucht es dafür zwingend Sprache und Begriffe? Weil ich würde jetzt mal sagen, in meiner Biografie vor 35 Jahren war ich ein kleines Mädchen, sage ich jetzt mal. Ich habe wahrscheinlich objektiv das Leben eines kleinen Jungen gelebt. Trotzdem war meine Identität weiblich, weil ich ja auch überhaupt gar nicht wusste, dass es möglicherweise Alternativen gibt. Und deswegen nochmal die Frage, braucht es Begriffe und Sprache, um vielleicht dann auch zu wissen und zu fühlen, was man sein könnte?
Ja, ich meine ganz zentral. Ich gehöre in dem Fall zu der Fraktion, die sagt, das, was ich nicht denken kann, das existiert für mich auch nicht. Oder keine Ahnung, mit Wittgenstein sagen sie, die Grenzen meiner Sprache sind die Grenzen meiner Welt. Und vor allem als Schriftstellerin, ehrlich gesagt. Schauen Sie mal, ich habe doch für meinen zweiten Roman jetzt die Sowjetunion erkundet und ich dachte, ja, ich meine, wenn du noch nicht mal weißt, dass es Lesben gibt. Woher willst du wissen, was du deiner guten Freundin gegenüber empfindest? Ich glaube, dass Sprache das Denken wie ein Muskel trainiert. Sobald du ein neues Wort hast, eine neue Herausforderung, weitet sich etwas im Kopf. Und dann kann man immer dann noch dazu Nein sagen, aber man sieht es, man hat eigene Konturen dazu. Und ich sehe das sehr klar in den Dialogen zwischen den Generationen. Also gerade auch mit den Feministinnen, die sagen, okay, Moment, wollt ihr jetzt uns erzählen, dass wir alles falsch gemacht haben bis jetzt, weil wir von Männern und Frauen gesprochen haben? Und es ist mir irgendwie extrem wichtig, dass wir uns da richtig verstehen und immer wieder eine Handreichung versuchen. Sprache entwickelt sich weiter, unsere Möglichkeiten auf diesem Planeten zu existieren entwickeln sich weiter, der Mensch wird immer älter. Wir sind immer gesünder. Das alles hat ja irgendwie ein bestimmtes Zusammenspiel, dass wir uns überhaupt das leisten können, diese Diskussion zu führen. Und das heißt nicht, dass was wir jetzt versuchen, ist zu sagen, jetzt erfinden wir die Sprache weiter, um möglichst viele Menschen einzubeziehen, weil es bis jetzt so schiefgelaufen ist, sondern ich glaube, dass das, wo wir drinstecken, ein Prozess ist von Hunderten von Jahren und Arbeit, kontinuierliche Arbeit von Leuten. Also ich glaube, dass dieser queere Feminismus, zu dem ich heute gehöre, nicht annähernd denkbar wäre ohne die bösen erste Welle weißen Feministinnen, die wir jetzt so kritisieren. Und deswegen versuche ich da irgendwie nicht zu werten, sondern einfach nur darüber nachzudenken, was es bräuchte, um uns alle einzuschließen.
Ja, nochmal, also der Begriff non-binär ist ja erstmal eine Verneinung, ne? Also er verneint dieses Binäre. Heißt also noch nicht, dass er klar definiert, was denn die Alternative ist. Es ist jetzt erstmal nur so ein so ein erster Ausweg aus diesem binären System. Trotzdem, da, wo wir uns dann jetzt befinden, das ist noch nicht, das ist alles und nichts, ne? Es ist so, nochmal zu den Begriffen. Es gibt diesen einen Begriff, aber wenn ich sie richtig verstehe, theoretisch gibt es, also kann es ja sein, dass ich jetzt da nochmal in der Zukunft ganz viele neue Wörter, Identitäten, also neue Sprache dafür entwickelt. Wie schätzen Sie das ein? Oder was wäre da so eine Utopie auch?
Ich finde es interessant, dass wir alle aus einem Denken kommen, wo wir eine klare Antwort brauchen. Also fast wie in mathematischen Gleichungen. Was bist du dann, wenn du das nicht bist? Wo kommst du dann her, wenn du nicht daher kommst? Was ist das für eine Haltung, wenn du das verneinst? Und ich weiß, ich habe viel darüber nachgedacht, dass das. Also weil ich ein anderes Bedürfnis habe zu den Dingen. Für mich ist es einfach zu verstehen, wenn Sachen eben nicht feststehen. Also das ist tatsächlich ein physisches Empfinden. Ich bin irritiert, wenn Leute sagen, das ist das, was ich bin, und ich habe es nie hinterfragt. Keine Ahnung, ich bin Deutscher. Ich weiß, dass es stimmt. Das ist für mich komplett wild, aber nicht aus politischen Gründen, sondern mein Körper reagiert darauf. Also ich verstehe einfach nicht, was gemeint ist. Das heißt, ich bin
Ich
einfach,
auch.
ja, sehen Sie? Genau, aber die gibt's. Und die sind übrigens die Mehrheit. Und das ist irgendwie so eine, ich glaube, aus einem physischen Bedürfnis bin ich eher bei der Fraktion, die sagt, nicht binär sagt erstmal, es gibt mehr als zwei Geschlechter. Das heißt, ich passe nicht da rein, was jetzt irgendwie bis jetzt die Gegebenheit war. Und wo ich mich da drin verorte, geht die Gesellschaft ehrlich gesagt fast gar nichts an. Also, ich meine, natürlich muss das der Freundeskreis wissen, wenn ich darauf Lust habe, oder vielleicht muss meine Partnerin das wissen, wenn ich das Gefühl habe, es betrifft sie, oder keine Ahnung, es ist mit Sicherheit auch ein interessantes Experimentierfeld in bestimmten Bereichen der Gesellschaft. Aber im Grunde genommen, ich finde es ja total interessant, auch in E-Mails, ne? Ich werde ja ständig als Frau Salzmann angeschrieben. Und ich denke, okay, wenn Leute wissen, dass ich non-binär bin, und das ist mittlerweile nun wirklich also auf Deutschlandfunk Kultur gelaufen, steht auf Wikipedia, Leute, die mich anschauen, wissen das. Was passiert da in dem Kopf, dass das ist nicht anders erzählt werden kann? Und ich meine, ich glaube, das ist einfach eine jahrhundertealte oder, keine Ahnung, jahrtausendalte Struktur, die Stein für Stein auseinandergenommen werden muss. Zumindest für mein Empfinden. Weil ich habe einen Vornamen. Und man kann einfach mich mit Sascha Salzmann ansprechen. Also es ist relativ einfach, mich anzusprechen. Und trotzdem passiert das nicht. Und ich glaube, non-binär ist ein bisschen so ein Angebot oder eine Einladung zu sagen, wir nehmen jetzt irgendwie diese Steine auseinander. Was steht da? Und Sascha Salzmann ist viel mehr als non-binär. Ich glaube, wenn ich ständig jetzt erzählt werde als Kategorien, diverse Kategorien, Sie wissen ja, ich werde jetzt nicht nur als irgendwie mein Geschlecht vorgestellt, sondern irgendwie meine Herkunft, was auch immer, mein Fluchtstatus, ich habe schon alles Mögliche gehört. Das ist alles okay, aber es sagt immer noch nichts über mich aus. Und ich glaube aber, dass mein Name viel klingender ist und viel mehr umfassen kann. Und auf eine Art, wenn man das zurückbringt, glaube ich, dass non-binär genau diese Einladung aussprechen kann. Zu sagen, da ist mehr. Das wäre meine Utopie. Meine Utopie wäre es, dass wir im Deutschen einfach Leute mit ihren Vor- und Nachnamen ansprechen. Das ist so eine simple Utopie. Wissen Sie, das ist ja das Ding, ich rede ja gar nicht von Revolution und keine Ahnung, Stürmen des Bundestages, sondern ich rede von sehr simplen Dingen, die trotzdem noch nicht da sind. Und als ich vor, wann war das, 2013, das Studio Ja am Maxim Gorki Theater übernommen habe, wir hatten zwei Toiletten, Damen und Herren mit den üblichen Zeichen. Und ich war so, ey, ich krieg das nicht hin. Ich verstehe nicht genau. Okay, es ist ein Staatstheater. Wir wissen, dass es mehr Geschlechter gibt als das. Wo sollen denn die anderen Geschlechter pinkeln gehen? Sorry. Und ich habe einfach nur, ich habe nicht gesagt, ich brauche Geld für eine dritte und vierte Toilette. Ich habe keine Wände eingerissen. Also ich habe mir keinen Vorschlaghammer genommen. Ich habe die Schilder abgenommen. Und es gab eine Kampagne gegen mich in der Presse. Also das heißt, ich kann davon ausgehen, dass wenn ich diese kleinen Schritte fordere, dann ist das schon meine Utopie.
Ja, ich denke, es ist einfach auch eine Frage des Lernens und der Bildung. Und ich habe das Gefühl selber auch, dass die jüngere Generation damit ganz selbstverständlich aufwächst. Also die politisch gebildete jüngere Generation und dann auch von Personen spricht, was mich zuweilen auch am Anfang irritiert hat, weil Person für mich was sehr Ja, Sie wissen, also so ein bisschen befremdlich und distanziert es auch ist, juristische Person. Ich denke, das passiert. Und Sie sagen gerade, keine Revolution, aber irgendwie ist es doch schon zumindest eine gesellschaftliche oder sexuelle Revolution im weitesten Sinne, muss ja nichts Schlimmes sein. Also denken Sie nicht, oder wäre das nicht auch erstrebenswert zu sagen, so jetzt ist die Chance da, die Zeit ist gekommen?
Ja, absolut. Ich bin nur sehr skeptisch bei abrupten Revolutionen, weil ich glaube, wir haben jetzt bis jetzt immer in der Menschheitsgeschichte erlebt, dass so ein Vorpreschen meistens von einer kleinen Gruppe also gewaltsam durchgezogen wird und dann die Schäden größer sind und irreparabler sind als das, was man damit gewinnt. Ich glaube, die Revolution muss eine permanente sein. Und ich glaube, dass es mir viel mehr bringt, wenn das ein langsamer, stetiger Prozess ist, der einsickert, der wirklich einsickert in unsere emotionale DNA. Das können wir nicht schnell erzwingen. Also ich kann natürlich jetzt sagen, ich rede mit niemandem, der mich mit Frau anspricht, das kann ich machen, aber damit ist nichts gewonnen. Eigentlich ist damit nur was verloren. Aber wenn, ich habe das Gefühl, gerade weil Sie auch die jüngere Generation erwähnen, ich unterrichte ja. Ich sehe die Früchte unserer Arbeit. Und das sind keine aufgehetzten Gender-Theoretikerinnen, das sind SchriftstellerInnen, das sind so Leute ein bisschen aus dem Germanistikbereich. Für die ist das alles selbstverständlich. Und das ist schon die Revolution. Da brauche ich jetzt kein Blut auf den Straßen.
Ja, vielleicht noch mal ein bisschen zurück, Stichwort Feminismus, KritikerInnen des Non-Binären. Es wird ja vorgeworfen, und ich kann es ein Stück weit, also kann ich die Argumentation durchaus nachvollziehen. Ich habe da selbst keine Antwort drauf, inwiefern non-binäre Menschen sich vielleicht, oder gerade als Frau gelesene non-binäre Menschen, sich da bewusst rausziehen, auch aus diesem Kampf, aus dem politischen Kampf, zu sagen, hey Leute, nein, weiblich. Also ich bin eine Frau, und daraus kann man nicht folgern, dass ich jetzt so und so zu sein habe. Ne? Also dann für viele ist, also können Sie vielleicht besser beantworten, ob das vielleicht auch das auch eine Option ist, sich da rauszuziehen, wenn man eben sich nicht als Cis-Frau empfindet und sagt, nee, ich habe damit nichts zu tun mit männlich-weiblich, ich bin raus. Oder inwiefern man doch kämpfen sollte gegen die Stereotype.
Ja, ich meine, das kann natürlich nur eine Argumentation von Cis-Menschen sein, weil die nicht wissen, was es bedeutet, aus einer anerkannten Gruppe auszusteigen und noch mehr Privilegien abzugehen und in der gesellschaftlichen Hierarchie noch mehr abzurutschen. Also das ist kein Vergleich, aber jetzt nur so eine Anekdote, die mir einfällt, als ich meine Mutter versucht habe zu erklären, dass ich homosexuell bin. Und da war einfach nur die Rede von, ich mag Frauen. Da war jetzt noch gar nicht, da war noch jetzt noch nichts Wildes dabei. Hat sie gesagt, ja, weil du Zeit dafür hast. Und ich dachte, ja klar, ich meine, ich riskiere jedes Mal, wenn ich mit meiner Freundin durch die Straßen gehe, vermöbelt zu werden. Ich bin schon lesbisch gewesen, da war das noch nicht cool auf MTV. Ich hatte diverse Übergriffe auf meine FreundInnen, auf mich. Bin genug vor Leuten weggerannt und habe natürlich verbale Gewalt erfahren. Aber ich tue es natürlich, weil es cool ist. Und das, so kann natürlich nur eine Person denken, die heterosexuell ist und denkt, aha, das ist jetzt irgendwie das neue In-Ding, womit man sich gut irgendwie ins Licht setzen kann. Und so ähnlich ist es natürlich die Argumentation von cisgeschlechtlichen Feministinnen wie Nicht-Feministinnen. Das sind einfach Leute, die nicht wissen, was es bedeutet, wirklich eine Minderheit zu sein. Ein bisschen basiert das, glaube ich, auch auf Neid. Dass die denken, aha, okay, jetzt gibt es also ein neues Ding und mein Ding ist nicht der neue heiße Scheiß und ich bin jetzt nicht die Revolutionärin mit dem Molotow-Cocktail in der Hand in der ersten Reihe, sondern es gibt jemanden, der noch krasser ist als ich. Okay, geschenkt. Aber diese Leute haben keine Ahnung, was das bedeutet, jedes Mal auf die Straße zu gehen und etwas zu riskieren. Und ich glaube auch, dass der behauptete Entsolidarisierungskampf, ich kenne das natürlich, dieser Vorwurf von Heterosexuellen, meistens Heterosexuellen, nicht immer Cis-Feministinnen, zu sagen, ihr macht unsere Bewegung schwächer, indem ihr aussteigt. Ich glaube, das kommt aus einer Ecke, die tatsächlich jetzt schon so veraltet ist. Also das ist etwas, was mir total Hoffnung gibt. Da sind wir wieder bei den Utopien oder bei der reell gelebten Utopie. Die jüngeren Generationen wissen, dass wir zusammen stärker sind in dem, was wir sind. dass wir nicht stärker sind, wenn wir unterdrücken, was wir sind, für eine größere Sache. Das ist der real gelebte Sozialismus, aus dem ich komme, der hat nur Schaden verursacht, wenn Sie verstehen, was ich meine. Sondern, dass wir, als wir, die wir sind, gemeinsam zusammenhalten. Wir müssen uns aber in dem akzeptieren, was wir sind. Dass es nicht darüber funktioniert, zu sagen, du hältst die Klappe, weil es gibt einen Hauptwiderspruch und Nebenwiderspruch, richtig?
Ja.
Und ich glaube, das ist etwas Schmerzhaftes, was ich natürlich kenne, diesen Vorwurf. Aber ich glaube, dass sich das in einer Generation erledigt hat. Und das finde ich total, total ermutigend, weil ich unter anderem auch dafür mitgekämpft habe.
Ja, ich habe da auch eine ganz witzige Anekdote. Ich habe mich mal mit einer lesbischen, nicht mehr ganz so jungen Frau unterhalten, die ganz offensichtlich auf maskulinere lesbische Frauen, sogenannte Butch-Lesben, im Umgangssprache, ja, die bevorzugt hat. Und die hat es dann betrauert. Die hat gesagt, oh Mann, die ganzen Butch-Lesben sind weg. Das sind jetzt alle non-binär. Wo ich mich dann frage, ja und? Also es sind doch noch dieselben Leute. Du kannst trotzdem mit denen Beziehungen führen. Aber also wie wichtig für die dann auch der Begriff und die Selbstbezeichnung ist als lesbische Frau. Das hat mich doch erstaunt.
Ja, und ich verstehe das, weil das natürlich eine wahnsinnige Unterdrückungsgeschichte ist, ne? Also wer hat mehr auf die Fresse bekommen als die Lesben in Deutschland und die Butch-Lesben in Deutschland? Also von den Feministinnen, von den Nicht-Feministinnen, von allen. Das ist so eine, also es ist so eine kleine, wunde Minderheit. Ich verstehe total, dass sie dann sagen, hey, nee, wir können jetzt nicht noch kleiner werden, das geht nicht. Ne? Aber das ist, wie gesagt, ich glaube, da habe ich total Hoffnung. Ich sehe, dass das jetzt anders ist.
Was entgegnen Sie dem Vorurteil und Vorwurf der Mode? Ich glaube, Sie haben es eben auch schon mal kurz angedeutet. Also das ist ja auch so eine These. Naja, das ist jetzt gerade in. Also meine Mutter zum Beispiel würde das jetzt so behaupten.
Ja, ja. Ja, aber weiß Ihre Mutter, dass wir schon in der Bibel vertreten sind?
Muss ich immer sagen. Die ist Theologin, eigentlich müsste sie es wissen.
Ja, dann können Sie darauf ansprechen. Die Androgynen, die den Tempel nicht betreten dürfen, weil sie weder Mann noch Frau sind, steht 1:1 da. Ich habe mich mit einem Rabbiner darüber unterhalten. Also wir sind cool und Mode seit der Aufzeichnung der Menschheitsgeschichte.
Okay, kurze, knappe Antwort. Andere Kritik, die geht jetzt vielleicht ein bisschen tiefer, aber ist umso unschöner. Christoph Türke, sagt Ihnen vielleicht auch was, ein Philosoph? Der behauptet, das sei die Verleugnung des Natursubstrates, was auch immer das jetzt genau sein soll, aber wahrscheinlich, ne, so dieses biologisch Natürliche in einem drin, und dadurch würden sich die Leute naturunabhängig machen. Und dann und dieses wunderschöne Wort Machbarkeitswahn, das hat man ja schon oft gehört. Aber ich meine, das ist ein ernst genommener Philosoph, schon etwas in die Jahre gekommen, aber das ist ja jetzt kein Rechtspopulist.
Doch, jemand, der mit Natur argumentiert, kann sich, glaube ich, aus dem rechten Spektrum nicht heraus argumentieren. Das ist halt unmöglich. Das ist leider unmöglich. Das sage ich auch als jüdischer Körper. Das kann er nicht bringen. Aber wissen Sie, ich meine, wir kennen doch all diese Diskussionen von wegen deiner Natur und steht zu deiner Natur, und übrigens bestimme ich, was deine Natur ist. Das darf man ja nicht vergessen. Natur ist auch ein Interpretationsfeld. Sehr, sehr traurig, dass es für Herrn Türke anscheinend alles schon von Anfang an so feststand und er verhärtet geblieben ist. Das ist okay. Also ich meine, er hat genauso ein Recht darauf wie wir alle. Aber ich glaube, sobald man mit Natur argumentiert, ist man gerade in der deutschen Sprache und auf deutschem Boden auf einem sehr eindeutigen Gebiet.
Kann es sein, dass die Biologie aber dass die auch wandelbar ist und weich und flexibel, weil, also da sagt man immer, das ist irgendwie fix, das kann man nicht ändern, man wird so geboren, man hat diese Merkmale, aber vielleicht kann man diese Merkmale ja auch ganz unterschiedlich interpretieren durch so eine gesellschaftliche Grundhaltung. Das wäre jetzt so meine Abschlussfrage, und das geht vielleicht auch nochmal in so eine utopische Richtung. Also wie sich das non-binäre Denken auch wieder umgekehrt zurück auf den Körper auswirken kann.
Ja, ja, absolut. Also ich meine, ich glaube, also alles ist Interpretation. Natürlich gibt es, und ich weiß nicht, ob das Herr Türke meint, aber natürlich gibt es so Fakten wie Brüste und bestimmte Geschlechtsorgane, die wir mit Namen betitelt haben. Natürlich gibt es das. Aber was die bedeuten, was mit denen zu tun ist und nicht zu tun ist, ob wir das Ding wirklich Schambein nennen, ob wir das Wort Scham dafür benutzen wollen, das ist doch nun wirklich unsere Kultur. Und Kultur, und das ist das Beste an meinem Wirkfeld, ist komplett wandelbar. Das ist ein, da steht eine permanente Metamorphose. Wenn wir uns angucken, wo wir noch vor 50 Jahren waren, wo wir vor 100 Jahren waren, was als natürlich galt, das natürliche Recht der Mutter oder die Gemeinschaft, das ist ein so ein waberndes Wesen, das permanent Metamorphosen durchmacht. Und ich glaube, es ist gut, mit diesen Metamorphosen mitzugehen. Weil sonst wird man quasi wie so ein Fremdkörper, so ein verhärteter Splitter in einer sonst wabelnden Substanz, die sich auch der Zeit anpasst. Die Zeit ist so, so anders und sie hat so andere Herausforderungen. Ich glaube, wir können uns das gar nicht leisten, genauso zu denken wie vor 50 Jahren oder vor 100 Jahren.
Ja, vielen lieben Dank, Sascha Mariana Salzmann.
Danke Ihnen.